Ja, ich möchte uns heute einen Predigttext lesen aus dem 2. Mose, Kapitel 19. Ja, da heißt es, ich lese die Verse 1 bis 9. Am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu den Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihnen der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Ja, bis dahin. Gottes Heiligkeit wird hier in diesem Kapitel wunderbar beschrieben. Sie steht hier in diesem Zusammenhang, in dem das Volk Israel vorbereitet wird, um die 10 Gebote Gottes zu empfangen. Ich denke, das Kapitel 20, das dürfte uns allen recht gut bekannt sein mit den 10 Geboten. Aber jetzt bereitet Gott das Volk Israel, sein Volk vor, dass sie bereit wären, dieses zu hören. Vielleicht noch ein Wort zu der Frage, wann genau war das? Also Gott hat hier sogar einen genauen Zeitplan gesagt, wann dieses Ereignis geschehen ist. Also das ist jetzt kein Märchen, was irgendwann anno dazu mal irgendwann der Vergangenheit gewesen ist, sondern es war zu einem bestimmten Zeitpunkt, der hier konkret in der Bibel genannt wird. Da heißt es: Am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israel aus dem Ägyptenland. Ja, wann war denn der Auszug aus Israel? Aus Ägypten. Danke, ihr passt auf, sehr gut. Ja, es war nämlich genau 50 Tage davor. Also nachdem die Israeliten das Passa gefeiert hatten, das allererste Passa, als sie noch in Ägypten waren und dann hier die Lämmer geschlachtet hatten, damit dann ihre Kinder, ihre ältesten Söhne bewahrt werden vor dem Engel des Gerichts, vor dem Blutengel, mussten diese Lämmer geschlachtet werden, das Blut an die Türpfosten gemalt werden. Und in Ägypten, da diejenigen, die das nicht taten, die verloren ihre Kinder, ihre ältesten Söhne. Und das war der Anlass, dass dann endlich die Hutschnur gerissen ist und das Volk, die Ägypter, einstimmig gesagt haben, jetzt lasst die ziehen. Dieses Volk Israel bringt uns noch Unglück. Und gaben ihm noch Geschenke mit und sagen, jetzt haut ab, aber schnell. Das war die 10. Plage. Ja. Ich denke, die meisten, wir kennen die Geschichten, wie Mose das angekündigt hatte bei dem Pharao, die Gerichte, und immer wieder blockierte der Pharao. Und jetzt waren es genau, wenn man das genau liest, dann 50 Tage später. Es war im ersten Monat, am 10. Tag, war dann das Fest der ungesäuerten Brote. Und dann 50 Tage später hier dieses erste Passa. Und wir hatten ja kürzlich Pfingsten, da hatte ich ja auch darauf hingewiesen, das Schafottfest der Juden, das Pfingstfest, war auch das Fest der Toragebung. Es war an diesem Datum. Und deswegen war dann im Neuen Testament, als dann Petrus die Predigt hielt an Pfingsten in dem Tempel, war massenweise von Israeliten, vielleicht 1 Million Israeliten, da in dem Tempel versammelt, weil sie dieses Schafottfest feierten. Und dann geschah dieses Pfingstwunder mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Merken wir, aber hier zuvor, 1500 Jahre vorher ungefähr, war diese Begebenheit am Berg Sinai. Was sehen wir hier? Das Volk Israel, was ging dem voraus, als dann das Volk Israel vor dem Berg Sinai war? Was erlebten sie denn bereits mit ihrem Gott? Sie erlebten die wunderbare Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Sie erlebten, wie sie durch das Schilfmeer geführt wurden. Und sie erlebten dieses wunderbare Bewahrung, dass danach die ägyptische Armee, die ja so mächtig war und den sie niemals gewachsen gewesen wären, denen militärisch entgegenzustellen. Und sie erlebten, wie Gott dann eingriff und dieses Heer vernichtete. Das war vorausgegangen. Was erlebte denn Israel noch, als sie an dem Berg Israel, an dem Berg Sinai ankamen? In diesen, wie gesagt, diesen nur 50 Tagen, ja, ein guter Monat, anderthalb Monate. Was erlebten sie in dieser Zeit mit Gott? Sie erlebten nach der Befreiung die erste Prüfung. 3 Tage Fußmarsch in der Wüste und kein Wasser war da. Und sie murrten: Mose, bist du es, der uns hier rausgeführt hat? Da murrte das Volk wieder. Mose fragt: Was sollen wir trinken? Und Gott sah ihre Not und griff ein. Ja. Die zweite Prüfe, 15 Tage danach, in der Wüste sind, als das Volk in der Wüste war, Hunger, keine Nahrung, kein Brot und Fleisch. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Da hatten wir mindestens noch Fleisch und Brot. Nein, auch Gott versorgte, erlebten sie dann, wie sie versorgt wurden mit Manna und mit den Wachteln. Und dann wieder eine Tagesreise später waren sie wieder in der Wüste. Da kam schon die dritte Prüfung. Kein Wasser. Schon wieder kein Wasser. Naja, in der Wüste ist es normal, dass in der Wüste nicht überall Wasser sprudelt. Ja? Aber was hat sich denn Gott dabei ausgedacht, sie durch die Wüste zu führen? Merken wir, Gott erwartet von seinem Volk, dass sie ihm vertrauen. Auch in diesen Situationen, wo wir als Menschen vielleicht nicht unbedingt eine Lösung haben. Und daraufhin sollte Mose dann den Felsen schlagen. Und dann sprudelte das Wasser. Und vom Neuen Testament wissen wir, wer ist der Fels, der geschlagen wurde in der Wüste? Das ist Christus. Er ist der Fels. Jesus ist das Wasser des Lebens. Ja. Aber damit noch nicht genug. Jetzt haben wir noch ein anderes, noch ein viertes Problem. Noch eine vierte Herausforderung kam. Im Kapitel 17. Die Amalekiter. Ein Wüstenvolk, die jetzt die Gelegenheit sahen, wir sind ein starkes Heer, ein schwaches, entlaufenes Sklavenvolk, die so viel Frauen und Kinder mitschleppen und Vieh, die können sich doch überhaupt nicht verteidigen. Ja, da haben wir eine gute Beute. Und Mose betet auf dem Berg für sein Volk und Josua stützt ihm die Hände. Und sie besiegen die Amalekiter. Merken wir, alles das, was ich eben aufgezählt habe, erlebte das Volk Israel innerhalb von nur 50 Tagen. Und jetzt stehen sie vor dem Berg des Herrn. Und was sagen sie? Ihr habt gesehen, dass ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor den Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also Gott gibt jetzt diesem Volk ein Angebot. Er sagt, ihr habt jetzt bereits erlebt meine Macht. Ich, der Schöpfer des Universums, habe euch herausgeführt und ich habe euch, Israel, als Volk erwählt, als Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Aber ich habe euch jetzt noch die Gebote, die Voraussetzungen will ich euch vorlegen. Unter welchen Bedingungen ihr dieses segensreiche Volk sein könnt. Und was antwortete Israel in Vers 8? Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Boah, gratuliere. Ein wunderbarer Ausruf, oder? Ja, der Herr erinnert sein Volk an seine Barmherzigkeit, die sie erlebt haben. Und er führt ihnen auch einen Besitzanspruch aus. Ich bin barmherzig zu euch, aber ihr seid mein Volk. Ihr gehört zu mir. Wenn wir jetzt ins Neue Testament blicken, da heißt es ja in Epheser 1, Vers 13 und 14, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also auch wenn wir als Gläubige hier erwählt sind oder errettet wurden, ja, wenn Gott uns ergriffen hat, dann will Gott uns darstellen zum Lob seiner Herrlichkeit. Also unser Leben soll Gott widerspiegeln. So sollte das Volk Gottes, Israel, sollte Gott widerspiegeln, sollte Gottes Heiligkeit auf Erden darlegen. Und ich gelesen habe, Vers 6, und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ein Königreich von Priestern? Was war denn eigentlich die Aufgabe der Priester? Die Priester waren die Nahebringer. Dies waren diejenigen, die, ja, ich habe hier so Mini-Priester, ja, die das Volk Gottes mit Gott versöhnen sollten oder ihnen den Weg helfen sollten, ihn zu versöhnen. Sie sollten die Botschaft Gottes weitersagen. Der Priester zeigte den Weg auf, wie sie gerecht werden können vor dem lebendigen Gott. Der Priester selbst ist nicht derjenige, der die Gerechtigkeit bewirkt, aber er ist derjenige, der hilft, Gott zu erkennen, dass die Menschen Gott erkennen. Ja? Und die heidnische Welt drumherum um Israel sollte erkennen, dass in Israel es einen Gott gibt und dass es Menschen gibt, die diesen Gott verherrlich verehren. Und sollten erkennen, dass sie auch über diesen Weg auch mit dem lebendigen Gott in Verbindung kommen könnten. So sollte Israel diesen Priesterdienst für die ganze Welt eigentlich ausüben. Gott hat sich seinem Volk ja angenommen. Er hat sie erwählt zu dieser Aufgabe. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament blicken, da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber im Gnaden seid. Petrus sagt das jetzt zu den Heiden, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Ihr seid das königliche Priestertum. Ihr wart einst nicht sein Volk. Wenn jeder hier im Raum, der nicht jüdischer Abstammung ist, der gehört nicht zu diesem auserwählten Volk Israel, zu der Nation. Aber durch den Messias, durch Christus, sind wir auch in diesen Leib mit eingefropft, ja? Als die Gemeinde, die aus Gläubigen aus allen Nationen besteht. Ja, merken wir, also eigentlich wurdest du schon mal als Priester angesprochen. Du bist mein Priester. Ja. Wenn das hier eine Ordination, wir haben immer so den Eindruck, dass es nur die Ordinierten sind. Aber die Bibel sagt hier, wenn du Jesus Christus als deinen Erretter, als deinen Erlöser angenommen hast, wenn du die Erneuerung erlebt hast, dass du sein Kind bist, dann hast du diese priesterliche Aufgabe, dass auch diejenigen, die das noch nicht erfahren, durch dich Jesus kennenlernen, dass du ihnen den Weg zu Jesus zeigst, das ist unsere Aufgabe. Ja, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, sagte das Volk Israel. Aber wie offenbart sich jetzt Gott diesem Volk? Ja, wir lesen das jetzt hier in Vers 10 bis 15. Wir sehen hier ein Stück auch diese Heiligkeit, mit welchem Gott wir zu tun haben. Da heißt es in Vers 10, 2. Mose 19, und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und ziehe eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt werden oder erschossen werden. Er sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht lebend bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den dritten Tag, und keine rühre eine Frau an. Also Israel, die jetzt erleben sollten, wie Gott ihnen begegnet, die merken, trotz allem ist da noch eine Distanz da. Ja. Trotz allem müssen sie von dem Berg Gottes fernbleiben. Nur Mose als Mittler darf hochsteigen. Wir sehen, wie Gott sich hier, der heilige Gott, sich dem Volk Gottes hier offenbart als der Unnahbare. Aber in 1. Timotheus 6, Vers 16 heißt es auch: Der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also wir sehen auch hier im Alten Testament, dass wir so von Natur aus nicht einfach so nahen können zu dem lebendigen Gott. Und sogar mit einer Todesstrafe wurden sie bestraft, wenn sie sich ihnen zu sehr nahten. Und in, ja. Und Vers 18 heißt: Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr mit dem Berg herabfuhr im Feuer, und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte sehr. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament betrachten, da heißt es übrigens auch im Hebräer 10, Vers 31: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht im Neuen Testament. Gott ist nicht anders geworden jetzt im Neuen Testament wie im Alten. Er ist der heilige Gott geblieben. Ja. Aber wir werden auch sehen, im Alten Testament war dieser heilige Gott aber auch schon ein Gott der Barmherzigkeit. Beides stimmt. Gott ist auf der einen Seite heilig, auf der anderen Seite ein unheimlich barmherziger Gott. Kein Sünder darf so, wie er ist, dem heiligen Gott nahen. Welchen Bund schließt Gott jetzt mit seinem Volk Israel? 500 Jahre vor diesem Ereignis am Berg Sinai hatte Gott einen Bund mit dem Abraham geschlossen, dem Stammvater der Israeliten. Dieser Bund ist die Grundlage der Geschichte des Volkes Israel. Dieser Bund ist nur für Gott alleine verpflichtend gewesen. Israels Erwählung und Berufung ist alleine auf dem Gnadenbund mit Abraham abhängig. Dieser Bund war nicht abhängig von der Leistung Abrahams, sondern es war ein Gnadenbund. Der Bund mit Abraham hat kein Ende. Der Bund des Gesetzes hat jedoch ein Ende. In Galater 3, Vers 19 heißt es: Es wurden hinzugefügt um die Übertretung willen, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Verordnet wurde er von den Engeln durch die Hand eines Mittlers. Also hier am Berg Sinai, wo es dieser Gesetzesbund mit dem Volk Gottes gibt, da sehen wir, dass der ein Ende haben wird, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt, bis zu Jesus Christus. Der ist es, der diesen Bund hundertprozentig als wahrer Mensch und wahrer Gott eingehalten hat. Aber Paulus schreibt im Römerbrief, das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Merken wir, wenn es kein Gesetz gäbe, dann wüssten wir nicht, was falsch und recht ist. So ist der Verheißungsbund wirkt Segen und Leben und der Gesetzesbund wirkt Fluch und Tod. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Sehen wir das nicht an Pfingsten? Das erste Pfingsten, ja, Schabbat, der Buchstabe tötet, das Gesetz Gottes kommt vom Himmel herab und die Israeliten wollen es einhalten, aber können es nicht einhalten. Und dann Pfingsten, 1500 Jahre später ungefähr, am gleichen Tag macht der Geist lebendig, der Heilige Geist, der auf die Gläubigen kommt. So möchte ich langsam auch zum Schluss kommen. Wir sehen dann die 10 Gebote, die im Kapitel 20, und da sehen wir die ersten 4 Gebote, die sich eigentlich intensiv damit beschäftigen, wie ist deine Beziehung zu deinem Schöpfer? Und manche zählen das ein wenig anders, aber diese 4 Gebote, da geht es um die Frage der Anbetung. Der Gegenstand der Anbetung ist Gott. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, flieht im Götzendienst, heißt es auch im Neuen Testament. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung soll nicht sein. Dann, das ist das erste und zweite Gebot, wir sollen kein Bildnis machen. Wie stellen wir uns Gott vor? Ja? Und der Ort der Anbetung und wann wir Gott anbeten sollen. Und danach, wenn unsere Beziehung zu Gott hergestellt ist, wenn die vertikale Beziehung geklärt, wenn meine Beziehung zu Gott geklärt ist, dann kommen dann die anderen 6 Gebote, wo es dann die zwischenmenschliche Beziehung regelt. Wir brauchen diese Ausrichtung zuerst und dann kann es in der horizontalen Ebene dann auch führen. Aber ich möchte zum Schluss, die 10 Gebote, das wäre nochmal ein separates Thema, aber dann nochmal eine Predigt darüber. Aber ich möchte noch eins weiter sagen. Wir haben jetzt das gehört, dass das Volk Israel sagt, wir wollen alles einhalten. Und wisst ihr was? Nur an den darauffolgenden paar Tagen passierte, nachdem sie mündlich die 10 Gebote von Gott bekommen haben in der Wolke, im Kapitel 20, soll ja dann Mose auf den Berg steigen, dass sie es nochmal schriftlich haben, das Vertragswerk. Da ist Mose 40 Tage oben auf dem Berg. Was geschah in dieser Zeit? Ja, wir hatten letztes Mal schon hier, da hatten wir noch ein schöneres Modell, hier haben wir nur so ein Plastikmodell von der Stiftshütte. In unserer Ausstellung hatten wir so ein richtig tolles Modell gehabt, ja. Da hatte ich letzten Sonntag bin ich dann darauf näher eingegangen. Mose war auf dem Berg auf dem Berg Sinai und bekam die kompletten Anweisungen, in welcher Art und Weise das Volk Gottes, was hier von Natur aus getrennt ist von dem Gott, wie aber auf welchem Weg sie ihn anbeten könnten. Wunderbare, eine detaillierte Anordnung, wie das alles gebaut werden kann. Er sah die Stiftshütte im Himmel und sollte das dann beschreiben und sollte es dann hier Anweisungen geben, dass es dann auf der Erde dann nachgebaut wird. Und was war in dieser Zeit? Richtig. In der Zeit machte Israel schon das goldene Kalb. Ein paar Tage zuvor, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen dem Herrn alleine die Ehre geben. Das ist die Tragik. Was sehen wir? Und ich denke, da erleben wir auch wieder diese große Barmherzigkeit Gottes. Da tritt dann Mose ein für sein Volk in Kapitel 32. Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Mose tritt für sein Volk ein. Eigentlich hätten sie jetzt das Gericht verdient. Sie haben, bevor sie es schriftlich hatten, den Vertrag, weg, hatten sie es schon gebrochen. Aber merken wir auch jetzt hier im Alten Testament, mit was für einem barmherzigen Gott wir zu tun haben? Wir können jetzt da vielleicht auf das Volk Israel denken, ja, wir wären da besser gewesen. Aber wären wir denn das wirklich? Merken wir nicht auch, dass wir mit denselben Dingen und Nöten und auch immer wieder zu straucheln beginnen? Kaum haben wir wunderbar Gottes Hilfe erfahren, wie jetzt vielleicht die letzten Wochen, dann fangen wir schon wieder an zu zweifeln und zu murren. Und ja, und unser Vertrauen zu Gott wird wieder, ist wieder schwach. Nein, lass uns lernen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist ein heiliger Gott, und das wird hier in den Mosebüchern so wunderbar beschrieben, mit welchem Gott wir zu tun haben. Aber zugleich sehen wir auch, dass Gott an seinem Wort festhält. Ja, auch wenn die Menschen wortbrüchig werden, auch wenn sie ihn verleugnen, dass er immer wieder eine Chance gibt zur Umkehr und zur Reinigung und zur Heiligung, und dass wir wieder zu ihm zurückkommen können. Ja, das ist eigentlich diese wunderbare Botschaft, die wir hier hören können. Und Gott hat sein Volk Israel nicht verworfen. Ja, er hat es eine gewisse Zeit beiseite gesetzt, aber in Zukunft wird noch einiges Wunderbares auch in Israel passieren. Das offenbart uns auch die Bibel. Ja. Und das ist doch auch ein Trost. Auch wenn wir als gläubige Christen auch Fehltritte machen, dann dürfen wir wissen, Gott verwirft uns nicht. Wir dürfen ihm vertrauen und ihm auch wieder um Vergebung bitten. Und wenn wir sein Kind sind, dann bleiben wir sein Kind. Da brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und so wie Israel immer sein Volk geblieben ist, so dürfen wir auch wissen, als Kinder Gottes bleiben wir auch, als Erlöste bleiben wir auch seine Kinder, selbst wenn wir ungehorsam sind, eigene Wege gehen. Aber Gott holt uns auch zurück. Und so lass uns einfach danken dem Herrn. Er ist gütig und treu. Amen.
Amen.